Wir leben in den letzten Tagen. Und was sollen wir da sagen? Der Herr sprach, als die Stunde seiner Leiden kam, dass alles erfüllt werden müsse, was geschrieben steht. Ich habe es vorher noch gelesen im Lukas-Evangelium. Und das war gerade der Punkt, den seine Jünger absolut nicht verstanden. Alles andere haben sie sehr gut verstanden. Aber als er darüber sprach, dass er nach Jerusalem gehen werde und dass er in die Hände der Sünder und der Heiden ausgeliefert werden würde, das verstanden sie nicht. Ich lese es euch mal, damit ihr es wisst, dass es so geschrieben steht. Ich habe kein besonderes Wort, deshalb werde ich einige besondere Worte lesen. Jedes Wort Gottes ist ja herrlich und wunderbar und dient zur Belehrung und zur Erbauung, zur Glaubensstärkung. Und was immer wir benötigen, das finden wir im Worte Gottes. Lukas 18, von Vers 28, aber speziell dann von Vers 31. Lukas 18, von 28. Zunächst mal diesen Teil. Darauf sagte Petrus: Siehe, wir haben alles unsrige verlassen und sind dir nachgefolgt. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, niemand hat Haus oder Weib, Geschwister, Eltern oder Kinder um des Reiches Gottes willen verlassen, der nicht vielmal Wertvolleres wieder empfinge in dieser Zeitlichkeit und in der zukünftigen Weltzeit. Ewiges Leben. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil von Vers 31. Er nahm dann die 12 zu sich und sagte zu ihnen: Wir ziehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Und es wird alles in Erfüllung gehen, was durch die Propheten von dem Menschensohn geschrieben ist. Denn er wird den Heiden überliefert und verspottet, misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Doch sie verstanden nichts hiervon, sondern dieser Ausspruch war ihnen dunkel und sie begriffen nicht, was er mit diesem Wort hatte sagen wollen. Eigenartig, sie haben vieles verstanden. Nachdem er die 7 Gleichnisse in Matthäus 13 gebracht hatte, fragte er: Habt ihr das alles verstanden? Sie sagten laut: Ja, wir haben alles verstanden. Und hier ging es jetzt um Leiden. Hier ging es um den letzten Abschnitt, der unserem Herrn hier zugedacht war. Er hat in allen Einzelheiten gesagt, was ihm widerfahren würde, damit sie nicht irre werden, damit sie nicht den Glauben verlieren. Ihr wisst ja, wenn jemand umjubelt wird, dann folgt man ihm gern. Wenn ihn Tausende umgeben, die da Hosianna rufen, dann antworten wir mit einem Halleluja und sind froh, wenn die Volksmenge die Zweige von den Bäumen holt und sie auf die Straße wirft und auch die eigenen Mäntel und was so zu viel ist am Tage, und dann auf die Straße tut und jubelt. Dann können alle mitjubeln. Dann wird keiner unter der Menge sein, der nicht innerlich von Freude erfasst und mitmachen kann. Aber wenn dann die Volksmasse nicht mehr da sind und sie hinter sich gegangen sind und der Herr schließlich am Ende fragen muss, wollt auch ihr noch von mir gehen? Dann sieht die Sache anders aus. Dann sind keine geschmückten Straßen mehr, keine Hosianna-Rufer mehr, keine Halleluja- und Preis sei Gott-Rufer mehr. Dann sind die Rufer alle nicht mehr da. Dann sind sie verschwunden. Dann bleiben nur noch die wahren Nachfolger Jesu Christi, die nicht nur rufen, sondern die gerufen worden sind. Nicht nur folgen, weil andere folgen, sondern die folgen, weil sie den erkannt haben, der sie in seine Nachfolge gerufen hat. Hier hat der Herr gesprochen, es wird alles in Erfüllung gehen, was durch die Propheten von dem Menschensohn geschrieben ist. Wir wissen, die Leiden waren ein Teil seines göttlichen Auftrages hier auf Erden. Leiden, Schmach, alles gehörte dazu, bis hin zum Verrat, zur Überantwortung und zur Kreuzigung, alles gehörte dazu. Und wir dürfen noch nicht einmal fragen, warum Gott einen solch demütigenden Weg gewählt hat. Wir würden an Gottes Statt mit Sicherheit für die Erlösung einen erhabenen, über allem hochstehenden Weg gewählt haben, ohne Spott, ohne Schmach, ohne Anspeien, ohne Dornenkrone, ohne das alles. Aber Gott wusste genau, was zu tun sei, und das hat er getan. Hier steht's, wie wir gelesen haben, denn er wird den Heiden überliefert und verspottet werden. So klug waren die Juden, dass sie ihn den Heiden überantwortet haben. Sie wollten ihre Hand nicht an ihn legen, aber ausgeliefert, das schon. Und dann zuschauen, was grausame Leute dann mit ihm machen. Es hat sich noch nicht viel geändert an der Einstellung der Leute. Es heißt hier weiter, er wird misshandelt und angespien werden. Ich bin froh, dass der Herr sogar diese Einzelheiten ausgesprochen hat. Ganz bestimmt. Denn schaut, versetzt euch in die Lage der Jünger. Von ihrem Herrn und Meister überzeugt. Die Blinden werden sehend, die Lahmen gehend, die Toten werden auferweckt, Aussätzige werden rein. Das ist unser Herr, das ist der Messias. Er wird sein Reich aufrichten. Und ihr wisst, das war ihre Hoffnung. Ich kann es beweisen mit der Heiligen Schrift. Matthäus 24, die ersten drei Verse. Wann wird dies alles geschehen? Und wann wirst du das Königtum Israels aufrichten? Und welches ist das Zeichen deiner Ankunft? Sie haben damit gerechnet, dass das Reich aufgerichtet wird. Und diese Hoffnung ist ja noch heute in ihnen. Und die Erfüllung wird kommen. Aber eben dann, wenn der Plan Gottes dahin gelangt ist, dass diese Dinge ihre Erfüllung finden. Also, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Dann heißt es hier in Vers 34, doch sie verstanden nichts hiervon. Es war doch klar gesagt. Und es heißt, sie verstanden nichts hiervon, sondern dieser Ausspruch war ihnen dunkel und sie begriffen nicht, was er mit diesem Wort hatte sagen wollen. Eigentlich waren alle Dinge klar ausgesprochen. Es hat keinen Übersetzer bedurft, noch nicht mal eine Deutung. Es wurde gesagt, sie werden anspeien, sie werden verspotten, misshandeln, geiseln und töten und so weiter. War doch alles klar ausgesprochen. Und trotzdem verstanden sie es nicht, weil es nicht in ihr Konzept passte. Sie dachten, während der Herr sprach, in ihren eigenen Gedankengängen weiter. Sie haben sich nicht in das versetzen können, was er ihnen vortrug. Und deshalb blieb ihnen das Gesagte verborgen. Und sie verstanden es nicht. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Aber ich neige dazu, je länger, je mehr, zu glauben, dass viele den Herrn nicht verstanden haben in seinem Reden in unserer Zeit. Dass manchen dunkel geblieben ist, während der Herr gesprochen hat, was er sagte. Und das geschieht immer dann, wenn man, während er redet, in den eigenen Gedankengängen denkt. Während er von Leiden und von Spott und Geißelung sprach, dachten sie an das Reich, in dem sie mit ihm herrschen und regieren werden. Wer nicht bei der Sache ist, der wird sowieso nicht verstehen, was gesagt wurde. Es wird ihm dunkel bleiben. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn man ehrlich sein will, auch aus dem Gespräch mit manchen Menschen, die all die Jahre unter der Verkündigung gesessen haben. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann wiederholen sie Dinge aus dem Gedächtnis, die schon vielleicht 1000 Jahre alt sein könnten, aber 500 bestimmt. Und man merkt genau, dass Gott an ihnen vorbeigeredet hat. Aber sie wissen alles, wollen aber trotzdem hören und sie wollen immer wieder hören. Und das Problem ist da, je mehr sie hören, umso weniger verstehen sie, weil sie innerlich gar nicht gewillt sind, den Hörapparat einzuschalten. Der Apparat ist ausgeschaltet. Und da ist keine Aufnahme. Können das bei einem Dings hier, können 3 Mikrofone stehen, 4 oder auch 50, wenn der Anschluss nicht da ist, wenn nicht auf Aufnahme geschaltet worden ist, was dann? Dann wird nichts da sein. Man muss begreifen, dass alles, was der Herr geredet hat, geglaubt werden muss. Nicht nur das, was wir glauben wollen, sondern das, was Gott geredet hat, das haben wir zu glauben, wenn wir vor ihm bestehen wollen. Und wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Das war übrigens ein Gespräch auch mit unserem Bruder vorhin schon, die Sünde, die Bruder Brenim als Sünde bezeichnet, ist der Unglaube. Der Unglaube nicht an Gott. An Gott glaubt auch der Teufel und zittert. Der Unglaube dem Worte Gottes gegenüber, das ist doch der Punkt. Und dahin gehört die Schriftstelle aus dem Propheten Hesekiel. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Die Sünde der Seele ist der Unglaube dem Worte Gottes gegenüber. Und durch den Unglauben kommt dann der Ungehorsam, und durch den Ungehorsam folgt dann natürlich auch die Übertretung. Aber der Schlüssel der Verbindung mit Gott ist tatsächlich darin, dass wir Gott glauben. Nicht nur an Gott glauben, sondern Gott glauben. Und wenn wir Gott glauben, dann glauben wir das, was er gesagt hat. Und dann sind wir schon wieder bei Apostelgeschichte 3 in dem Zusammenhang, wo geschrieben steht, dass Gott Zeiten der Erquickung senden wird und dass Jesus im Himmel bleibt bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund der Propheten gesprochen hat. Und danach kommt dann diese gewaltige Stelle in Apostelgeschichte 3. Es müsste etwa Vers 22 oder 23 sein, 23. Und jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, soll aus dem Volke ausgerottet werden. In Vers 22 steht mit Bezug auf die Verheißung durch Mose. Mose hat ja gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, unser Gott, euch aus euren Brüdern erstehen lassen. Auf den sollt ihr in allem hören, was er zu euch reden wird. Wir wissen alle, dass dies eine Weissagung auf Christus ist, der auch Prophet sein musste, um das Wort aller Propheten zu bestätigen und Erfüllung durch ihn zu erreichen. Dann heißt es weiter, und jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, soll aus dem Volke ausgerottet werden. Also, der Glaube an Gott genügt nicht. Wir müssen Gott glauben, und weil hier gerade der Herr als Prophet bezeichnet wird, und die Mahnung, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, das ist sehr wichtig, nicht nur auf ihn als Erlöser, als Heiler, als Retter. Man kann ja in vielerlei Weise das Wort des Herrn annehmen, glauben, hören. Da sind genügend Sünder, die hören das Wort des Herrn von der Rettung, sind dankbar, nehmen die Rettung an. Dann sind es andere, die hören das Wort des Herrn als Heiler. Sie nehmen es an, werden geheilt. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es, dass die Geretteten, die Geheilten, die von Gott gerufenen und Begnadigten ihn hören in allem, was er prophetisch sagen würde. Als was? Als der, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Als der Redende, als der Menschensohn. Wir haben es doch durchgenommen. In den Evangelien wird der Herr ausschließlich als Menschensohn bezeichnet. Im Matthäus-Evangelium mindestens 26 Mal. Immer vom Menschensohn die Rede. Dann, wie gesagt, in allen Evangelien. In den Briefen kein einziges Mal mehr. Von Römer 1 bis Juda letzten Vers. Kein einziges Mal mehr die Redewendung oder der Begriff Menschensohn. Immer Sohn Gottes. Es hat alles seine Bewandtnis. Und dann in der Offenbarung nicht mehr Sohn Gottes, sondern Johannes schreibt, und ich sah einen, der wie ein Menschensohn aussah. Er wandelte mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Sohn Gottes, Retter, Erlöser, Sohn Davids, König, kommt noch. aber Menschensohn, prophetisch, redend in der Gemeinde. Also, wir sind bei unserem Thema. In jedem Gemeindezeitalter gab es eine göttliche Botschaft, die hervorgehoben wurde. Und die Geretteten, die Geheilten, die Begnadigten mussten ihre Entscheidung treffen, ob sie als gläubig gewordene nur Rettung wollten, weil sie Angst hatten, dass die Hölle ihnen zu heiß wird, oder ob sie als Gerettete bereit waren, dem Herrn zu glauben. Denn es steht geschrieben, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und wo kommen wir dann hin? Also, nicht nur gläubig werden, nicht nur Heilung, nicht nur Segnungen. Jede Seele ohne Ausnahme, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, wird oder soll aus dem Volke ausgerottet werden. Eine sehr ernste Sache. Ich möchte es nochmal hervorheben. Gerettet werden möchten viele. Ihnen wird Angst gemacht vor der Hölle. Und es gibt ja nur die ganz abgebrühten Spötter, die einfach sagen, dass sie runter möchten, weil dort einfach mehrere sind und sie dann in der Überzahl wären. Sagen wir ruhig R dahinter, Überzahl. Aber das sind nur die Spötter. Ein Mensch, der noch ein bisschen Gottesfurcht in sich trägt und der doch glaubt, dass es mit dem Tode nicht aus ist, der möchte auf diese oder jene Art doch dem Verderben entrinnen. Das ist nun mal so. Das ist so in jeder Religion, ob ihr das glaubt oder nicht. Auch die heidnischen Religionen, die möchten alle, sie merken, dass sie in diesem Leben zu kurz gekommen sind. Und dann wird ihnen ja verkündigt, dass sie dann einige Male wieder erscheinen, um dann einen Reinigungsprozess zu machen. Bei jedem Wiedererscheinen geht's dann eben höher hinauf, bis sie in diese Unendlichkeit dann hineinkommen. Aber wir wissen, dass es alles nur Einbildungen sind. Aber ich will damit nur sagen, die Menschen möchten, nur hat ihnen niemand den Weg gezeigt. Das erinnert mich an den letzten Samstag da in Berlin. Ich weiß nicht, ob ich es euch gesagt habe, die Dame an der Rezeption, die sah so suchend aus und muss fast lächeln. Aber ich fragte sie, ob sie nach Gott sucht. Und dann sagte sie, ja, sehr. Und ich war überrascht. Ich sagte, ja, haben Sie denn schon gefunden? Ja, sagt sie, ich vertiefe mich im Moment in den japanischen Buddhismus. Und ich meine, ich lächle jetzt, aber das ist nicht zum Lachen. Sie sucht Gott und vertieft sich in den japanischen Buddhismus. Ich sagte, werte Dame, ich komme aus Japan schon zurück und kann Ihnen einiges berichten. Und was soll ich euch sagen? Der Werner war ja dabei. Wir haben in wenigen Minuten haben wir das Gespräch beim richtigen Kern gehabt. Ich habe einfach gesagt, an ein Weiterleben glauben viele, aber das nützt keinem etwas. Ich sage, ich brauche kein Weiterleben. Ich muss ewiges Leben haben, um ewig leben zu können. Und dann ging das zur Sache. Und ich wollte über die Theke reichen, um für sie zu beten. Ich habe gedacht, jetzt oder nie. Und dann sagt sie, nein, ich komme herum. Ich möchte, dass Sie richtig für mich beten. Und so haben wir das getan, im Namen des Herrn. Es gibt noch Menschen, die suchen, aber sie suchen im fernen Osten oder im untergegangenen Westen oder sonst wo. Und die Schuld liegt an all uns Christen, die wir nicht ausgelebt haben und die wir noch nicht da sind, dass andere aufmerksam geworden sind, dass irgendwo etwas los ist. Nicht, weil wir es loslassen oder machen, sondern dass Gott etwas tun könnte. Ich wünsche mir ein Wirken Gottes, das so gewaltig wäre, dass die anderen darauf aufmerksam gemacht würden. Und dass sie einfach fragen müssen oder sagen müssten, da ist doch nun wirklich etwas anderes. Das sind nicht Meditationen, nicht eine Spinnerei in einer Vorstellung, sondern da ist wirklich Gott gegenwärtig. Wünschen wir uns das alle? Dann soll es Gott doch geben, denn so war es am Anfang, dass Menschen gesegnet wurden und andere kamen hinzu. Hier in dem Einleitungswort ist uns gelesen worden, er gedenkt seines Bundes auf ewig und des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Geschlechter. Das stimmt genau mit dem Wort überein, dass Gott die Sünde der Väter bis ins dritte und vierte Glied heimsuchen wird, aber seinen Segen bis ins 1000. Glied gibt, denen, die ihm glauben und vertrauen. Gott hat einen Segen bereit für diejenigen, die ihm Glauben schenken. Es heißt hier, diese Dreigliederung, die gefällt mir immer so schön. Es ist die Rede von dem Bund, den er mit Abraham geschlossen, von dem Eid, den er Isaak geschworen und von dem Gesetz, das er in Jakob bestätigt hat. Psalm 105, Vers 8 bis 10. Dem Abraham eine Sache, nämlich wie hier geschrieben steht, mit dem Abraham einen Bund geschlossen, dem Isaak die Verheißungen durch einen Eid zugeschworen und in Jakob verwirklicht, erfüllt. Etwas ganz Wunderbares, da gibt's in einer Predigt Bruder Brenhims diese drei Gedankengänge ausgeführt. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist, Verheißung, Glaube, Verwirklichung der Verheißung, die Gott gegeben hat. Gott ist ja der Gott seines Wortes. Und es steht hier weiter in Vers 11. Da er sprach, dir will ich Kanaan geben, das Land, das ich euch als Erbbesitztum zugeteilt habe. Ihr wisst ja die Geschichte mit Kanaan. Der älteste Sohn Hams, den Noah verflucht hatte und mit ihm das ganze Land, das er dann besaß, dem Bann preisgegeben. Nur weil irgendjemand meinte, er dürfe die Decke seines Vaters aufheben oder die Schande seiner Blöße preisgeben. Ihr müsst mal nachlesen, wie Dinge zustande gekommen sind. Wir lesen heute von einem gelobten Land und das heißt dann Kanaan. Ja, liest mal nach, was da geschrieben steht und wie es begonnen hat. Es ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man auch Werdegänge und Dinge nachliest in der Heiligen Schrift, um zu wissen, warum Gott später, und ich sag's einmal so, wie es war, so grausam sein konnte und sieben Völker ihm gar nichts bedeuteten, so viel wie die Mücken des Landes. Wir als Menschen mit einem Gerechtigkeitssinn, wir fragen uns doch lieber Gott im Himmel. Du hast gesagt, du sollst nicht töten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann sagst du ganz einfach, um deinetwillen gebe ich Völker hin. Ihr könnt's nachlesen in der langen Predigt, von wem war sie? Von Stephanus, glaube ich. Sieben Völker hat Gott preisgegeben. Ich werde es euch lieber vorlesen, auch wenn ich länger suchen müsste, damit ihr wisst, dass es geschrieben, oh, ich habe es sogar schon auf Anhieb, Gott sei Dank dafür. Apostelgeschichte 13 wird also doch jemand anders gepredigt haben, schätze ich, vermutlich doch Paulus. Apostelgeschichte 13, habe ich im Römer gesagt? Nein, nicht? Gut. Apostelgeschichte 13, Vers 18. Während einer Zeit von ungefähr 40 Jahren hat er sie dann in der Wüste mit Schonen der Liebe getragen, hat 7 Völker im Lande Kanaan vernichtet und ihnen deren Land zum Besitz gegeben. Wir wollen uns da gar nicht weiter vertiefen. Lest nach in 1. Mose im 9. Kapitel. Ich lese von Vers 20 nicht. Ihr könnt's ja tun. Ich lese nur Vers 25. Er rief aus, verflucht sei Kanaan. Der niedrigste Knecht soll er seinen Brüdern sein. Dann fuhr er fort, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Kanaan aber soll sein Knecht sein. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet und er wohne in den Zelten Sems. Kanaan aber soll sein Knecht sein. Ihr könnt ja selber die Geschichte lesen, Vers 22. Als nun Ham, der Vater Kanaans, seinen Vater entblößt hatte daliegen sehen, erzählte er es seinen beiden Brüdern draußen. Er hat's nicht im Hause gelassen. Er hat nicht wie die anderen beiden sich umgedreht und hat nicht den Rückzug angetreten und die Decke über ihn gelegt, wie es die anderen beiden taten, sondern hat das, was er sah, nach draußen getragen, hat davon erzählt. Und als Noah war ja betrunken, kein schöner Anblick, betrunken, entblößt, so kein schöner Anblick. Aber er hatte kein Recht, rauszugehen, um darüber zu sprechen. Er hätte das, was im Hause geschah, im Hause lassen müssen. Er hätte sich umdrehen müssen, wie es die anderen beiden taten, und die Decke langsam über ihn tun und dann schweigend des Weges gehen. In Vers 24 steht, als nun Noah von seinem Rausch erwachte und erfuhr, wie sein jüngster Sohn sich gegen ihn benommen hatte, rief er aus, verflucht sei Kanaan. Der Jüngste hatte Verstand, den der Älteste hätte haben sollen. Wir wissen hier, es steht in Vers 20 geschrieben, Noah aber wurde ein Landmann und legte auch einen Weinberg an. Als er dann aber von dem Weine trank, wurde er trunken, lag entblößt in seinem Zelt. Kann jedem passieren, jedem Menschen auf Erden, der die Auswirkung des Weines nicht kennt, dem kann das alles passieren. Aber wisst ihr, als Noah, und die Bibel sagt ja, von seinem Rausch erwachte, schöner Prophet, betrunkener Prophet, liegt da entblößt. Aber wisst ihr, er war sofort wieder Prophet, als der Rausch vorbei war. Und hat die prophetischen Worte ausgesprochen, die noch Generationen und Generationen später ihre Erfüllung gefunden haben. Gott gestattet es nicht, dass sich jemand lustig macht über seine Knechte, über seine Propheten. Das ist das Wort, das Bruder Schmidt auch hier gelesen hat, aus Psalm 105, Vers 15. Tastet meine Gesalbte nicht an und tut, meinen Propheten nichts zu Leibe. Es gibt Gesetze Gottes, an die wir uns halten müssen, die wir beherzigen müssen, die wir nicht übertreten dürfen, um uns vor Gott nicht schuldig zu machen. Warum sagt die Heilige Schrift, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen? Warum steht er nicht vom Prediger oder wer einen großen Evangelisten aufnimmt oder einen großen Redner, der wird den Lohn eines Redners, eines großen Evangelisten bekommen, sondern der Herr sagte, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Was aber wird mit denen sein, an denen sich das hier erfüllt, dass sie die Propheten antasten, sich über die Gesalbten Gottes lustig machen und gar nicht daran denken, zu hören, was sie im Namen des Herrn sagen? Denken wir an den Propheten Jeremia. Da hat die ganze Mannschaft ihm widersprochen und gesagt, das Wort, das du im Namen des Herrn geredet hast, das nehmen wir dir nicht ab. Es waren andere, auf die man gehört hat. Gott hat immer die gleiche Art und Weise, um mit den Menschen zu reden. Und er wird nach diesem richten, was Menschen mit dem gemacht haben, was sie zu hören bekommen haben. Es gibt Menschen, die nicht glauben können, weil sie selber nicht wahrhaftig sind. Die gibt es. Und es gibt andere, die reden Dinge, die nicht stimmen. Und dann muss man abwiegen, wann und wie oder wem man glauben möchte. Ich wurde in der vergangenen Woche gefragt, ob der Herr wirklich zu mir geredet hat. Und ich lächle heute darüber, aber ich habe es einfach über meine Lippen gebracht. Wer nicht glauben kann, dass es so war, der sollte nicht kommen, um Gottes Wort an dieser Stätte zu hören. Wenn ich nicht die Stimme des Herrn gehört hätte, stünde ich heute gar nicht hier. Und ich hätte es doch gar nicht nötig, eine Sache zu sagen, die nicht stimmt. Aber dann gibt es Leute, die sind in derselben Kategorie und die kommen und haben die Dreistigkeit und sagen, ich stand vor der Feuersäule. Und dann erschreck ich natürlich. Dann erschreck ich. Wenn jemand mir nicht abnehmen will, dass der Herr zu mir gesprochen hat, das ist ja eine Sache. Aber wenn dann ein anderer noch die Dreistigkeit besitzt und von sich sagt, ich stand vor der Feuersäule. Ja, dann weiß man wirklich nicht mehr, wie man das noch einordnen soll. Aber später, so Gott mir ja immer gnädig ist bis jetzt, habe ich das auch begriffen, wie der Bruder es gemeint haben mag. Das ist jetzt nur meine Annahme, das weiß ich. Aber er wird vielleicht das Bild mit der Feuersäule irgendwie an die Wand gehängt haben, und hat sich dann davor gestellt. Das kann ja sein. Das will ja niemand anzweifeln. Aber so kann jeder vor der Feuersäule stehen. Das meint Bruder Brenim nicht, wenn er davon spricht, dass ein Mensch eine göttliche Berufung haben muss, wie Mose sie gehabt hat. Dann meint er nicht irgendeine solche Sache, sondern wirklich ein echtes Erlebnis mit Gott. Und ich sage euch, alle Knechte Gottes hatten dieses Erlebnis und es war ihr Halt, ihr Rückgrat. In schwersten Prüfungen wussten sie, der Herr hat mich gerufen Ich war da, ich habe seine Stimme gehört. Paulus wusste sogar, dass der Herr ihn in der hebräischen Sprache angesprochen hat. Wer die Stimme des Herrn gehört hat, der weiß es. Aber dann sind diese Leute, nur weil sie anderer Meinung sind, von einem Moment auf den anderen schon auf dem nächsten Dampfer. Und sagen dann einem ganz stramm ins Gesicht, ach hör mal, geredet hat der Herr zu vielen, auch zu Biljam. Und das muss man sich alles gefallen lassen. Da sagt man, ja, das stimmt, da hast du recht. Und dann freut man sich darüber, dass der Herr zu einem nicht so wie zu Biljam gesprochen hat. Ein Mensch, der gerettet ist, dem kann ein anderer sagen, hör mal her, das und das und das ist noch in deinem Leben. Wie kannst du sagen, dass du gerettet bist? Der Mensch, der die Glaubensgewissheit durch den Geist in seinem Herzen trägt, dem kann es niemand nehmen. Den kann man auf den Kopf stellen und auf die Beine, der hat es mit Gott erlebt und damit hat es sich. So ist das mit all den anderen Erlebnissen auch. Ob da nur jemand sagt, ja hör mal, ein Reden des Herrn bedeutet ja überhaupt nichts, da ist auch der Biljam auf der Liste. Ein Biljam interessiert mich herzlich wenig. Das war ein unbeschnittener Moabiter, der gar nichts mit dem Volke Israel zu tun hatte und gar keine Verheißung hatte. Ein Mensch, der dem Volke Gottes Schaden zufügen wollte. Er war mehr Wahrsager als alles andere und trug nach Wahrsagerlohn Ausschau. Was haben wir mit solchen Sachen zu tun? Aber ich will euch nur die Beispiele geben, dass man mit Menschen, die einem nahe standen, Menschen, die man innig liebt, die meinen, einen so verletzen zu können, weil sie auf dem hohen Ross sitzen und dürfen auf andere vom erhabenen Richterstuhl herabschauen. Nicht bei Gott. Bei Gott geht der Weg nach oben durch die Tiefe. Jeder Weg, der oben enden soll, der muss hier auf Erden unten durchgehen. Einen anderen Weg nach oben gibt es nicht als den Weg unten durch. Der führt dann nach oben. So war es auch mit unserem Herrn. Erst die Schmach, die Geißlung, das Anspeien, der Spott und dann die Verherrlichung. Aber wie gesagt, ich trage nur Leid um die Menschen, die sich selber etwas vormachen und ihnen darf man das, was sie sagen oder behaupten, ja nicht streitig machen, sonst versündigt man sich an Gott. Aber sie dürfen alles. Das sind Maße der doppelten Moral. Und davon gibt's in unseren Tagen die ganze Welt voll. Es wird mit zwei verschiedenen Maßen gemessen. Wisst ihr auch, dass wir als Menschen alle so die Neigung dazu haben, wenn Leute, die uns liegen, die wir kennen, die uns nahestehen, irgendetwas tun, dann ist das in Ordnung. Und wenn es andere tun, dann ist das nicht in Ordnung. Ich habe ja viel Erfahrungen in diesem Bereich und ich kann mir da ein sehr gutes Urteil erlauben. Wie schnell Menschen ihre Meinung ändern, wenn es nicht sie oder ihre Verwandten betrifft und dergleichen mehr. Dann fällt das Urteil ganz anders aus, als wenn es sie so ganz in der Nähe trifft. Aber wer aus Gott ist, der hört doch Gottes Wort. Der urteilt doch überhaupt nicht. Der ist froh, dass sein Urteil und seine Strafe auf den Herrn gelegt wurde. damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also, tastet meine Gesalbten nicht an. Es ist ein großer Unterschied zwischen den falschen Gesalbten der Endzeit, zwischen den falschen Christusen und falschen Propheten, die die falsche Lehre des falschen Propheten übernommen haben und sie bis zum Tode verteidigen, und zwischen einem Menschen, der gesalbt wurde, um die wahrhaftigen Worte Gottes, unter derselben Salbung, wie sie Propheten und Apostel durch göttliche Inspiration empfangen haben, weiterzugeben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber die Menschen vertauschen die Rollen. Es ist wirklich so. Das ist die doppelte Moral unserer Zeit. Die Menschen vertauschen die Rollen und finden sich selber nicht mehr zurecht. Dank sei Gott, dass er uns nicht nach dem Urteil der Menschen richten wird. Er ist ein gerechter Gott, ein wahrhaftiger Gott. Er kennt die Seinen. Er weiß, wen er sendet, und er weiß, was er tut, und wir sind davon überzeugt. Da, wo Übereinstimmung der Verkündigung ist, da handelt es sich um denselben Heiligen Geist, der in dieselben biblischen Wahrheiten hineinführt. Da, wo Dinge nicht übereinstimmen und sich nicht Gott und seinem Worte unterordnen, da sind andere Geister wirksam. Wie gesagt, Beurteilungen, die uns treffen sollen, treffen uns nicht, aber in uns ist dennoch ein tiefes Leid um jeden Menschen, der seine Zunge so schnell nutzt, um sein Urteil zu sprechen. Nicht mein, sein. Jeder spricht sein eigenes Urteil. Jeder. Nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen, nach deinen Worten wirst du verdammt werden. Und so wie wir den anderen richten oder einstufen, so werden wir gerichtet und eingestuft werden. Nein, Gott hat seinen Weg mit seinem Volke bis in unsere Tage hinein. Wie eben schon gesagt, wenn es Gott ist, der gerufen, der gesandt, der beauftragt hat, dann ist eine völlige Übereinstimmung von Mose bis zur Offenbarung. Eine Übereinstimmung mit den Propheten, mit den Aposteln, eine Übereinstimmung mit dem, was Gott durch den Dienst Bruder Brenhims in unseren Tagen geschenkt hat. Und dann gehören wir zu denen, die auf das achten, was der Herr, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, redet. Und dann haben wir's mit diesem Reden Gottes zu tun. Nicht mit dem Gerede der Menschen, sondern mit dem Reden Gottes. Und wir sind dankbar, dass er ganz klar und ganz deutlich geredet hat. Nicht mehr in Rätseln und nicht mehr in Gleichnissen, sondern wirklich, wie es einmal im Johannesevangelium Kapitel 16 wohl sagt, an jenem Tage werdet ihr's erkennen. Und ich werde euch mit voller Offenheit zu euch reden. Da gibt es diese eine Stille im Johannesevangelium. Auch da wird's besser sein, wenn ich sie finden würde und sie vorlesen könnte. Johannes 16 ist es, Johannes 16 von Vers 25. Dies habe ich euch in Gleichnissen verkündet. Es kommt aber die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch mit voller Offenheit Kunde über den Vater geben. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und den Glauben gewonnen habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Soll ich diesem Worte aus Johannes 17 lesen? Glauben gewonnen habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Johannes 17, wir haben es am Mittwoch hier gelesen. Vers 22. Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollkommenen Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Welche Stelle haben wir am Mittwoch noch gelesen? Ja, nicht? Jawohl, herzlichen Dank, genau. Ich will noch einmal lesen. Das ist noch nicht alles. Genau, herzlichen Dank. Ich meine nämlich Vers 21. Ich wusste, hier fehlt etwas. Vers 21. Dass sie alle eins seien, das habe ich eben gelesen. 17, Vers 3. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir wollen uns darin nicht mehr vertiefen. Eins ist klar. Der Herr hat zunächst in Gleichnissen gesprochen. Sie haben nicht verstanden. Er sprach vom Vater im Himmel und sagte, Vater, du in mir und ich in dir. Derselbe Gott, der im Himmel war, derselbe Gott war in Christo. Denn Gott ist Geist und ist allgegenwärtig. Derselbe Gott, der Wohnung in unseren Herzen nimmt durch den Glauben, ist heute auch im Himmel. Er ist auf Erden. Er ist überall gegenwärtig. Gott und Gottes Wort muss recht verstanden werden. Da brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes, die uns in alle Wahrheit führt. So wie der Redende, so auch die Hörenden, dasselbe Wort, die gleiche Belehrung. Was war es? Ich habe es hier schon manchmal gesagt. Als Propheten ihren Dienst verrichteten, haben viele gehört. Als der Herr sprach und wirkte, haben es viele miterlebt. So war es auch in unserer Generation im Dienste Bruder Brenhams. Millionen haben gesehen, gehört, was Gott getan hat. Und was ist übrig geblieben? Diejenigen, die Gott herausgerufen hat, die nicht nur den lieben Heiland als Rettung vor dem Feuer haben wollten, sondern die ihn als Herr in ihrem Leben aufgenommen haben. Herr, bestimme du. Sei du der Herr in meinem Leben. Ihr kennt die Predigt Bruder Brenhams diesbezüglich. Wir schließen mit dem gleichen Gedanken, den wir schon behandelt haben. Der Herr wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern als Menschensohn. Also wieder prophetischer Teil. Und unser Bruder, der heute aus Malawi hier ist, hat nun 10 Tage lang an der Europakonferenz Billy Grahams in Amsterdam teilgenommen. Und wir können ihn fragen, was in ihm vor sich geht. Er hat nur noch einen Wunsch. Er hatte eigentlich zwei Wünsche. Als er in Malawi war, hatte er einen Wunsch, jemanden zu finden, der ihm das Flugticket bezahlt. Da war die Sache in Amsterdam der richtige Esel, den man da reiten konnte. Aber als er dort angekommen war, hatte er einen zweiten Wunsch, hierher zu kommen. Er wusste genau, er gehört da nicht hin. Dankbarer sollten wir werden. Ich will nichts mehr sagen. Dankbarer sollten wir werden. Gott hat uns nicht nur Rettung und Heilung, nicht nur Erlösung geschenkt. Er hat uns als seinen Erlösten den Zugang zu seinem Gnadenthron geschenkt, um sein frisch vom Thron geoffenbartes Wort zu hören, zu glauben, damit unsere Seele lebe und nicht sterbe. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten, auf diesen Herrn, auf diesen Menschensohn hört, der da redet, wird sterben. Jede Seele wird sterben. Deshalb steht die Verheißung oder die Mahnung in Verbindung mit der Verheißung. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er als Menschensohn wandelt unter den sieben goldenen Leuchtern, hat die sieben Engel in seiner rechten Hand, sandte sie, redete durch sie, und der Geist Gottes, der durch diese Boten Gottes das Wort Gottes spricht, fordert's von uns, dass wir hören sollen, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt viele, die haben Bruder Brennim gehört. Der eine hat dies rausgehört, der andere jenes und dies verstanden und das und noch etwas ganz anderes. Die gibt's in Hülle und Fülle. Aber dann gibt es auch noch eine Schar. Die haben nicht gehört, Brennim, Brennim, Brennim. Die haben den Geist Gottes aus all den Predigten herausgehört. Und der Geist hat sie in alle Wahrheit hineingeführt. Und zu diesen Menschen dürfen wir aus Gnaden gehören. Und ich weiß sogar, dass wir dazu gehören. Das brauchen wir nicht lange zu durchforschen. Gnade und nochmals Gnade. Ihm, dem lebendigen Gott, der uns das Los aufs Lieblichste fallen ließ, wollen wir auch heute in kurzen Gebeten den innigsten Dank darbringen. Amen. Wir stehen dazu auf. Herzlicher Vater, von Herzen danke ich dir für das Vorrecht, in deiner Gegenwart versammelt zu sein. Amen. Die Worte deines Mundes zu hören, o Herr, sie aufzunehmen und zu glauben, damit unsere Seele auflebt. Ach, treuer Herr, dein Wort ist unsere geistliche Speise. Es ist Licht, es ist Leben. Ach, Herr, wir danken dir dafür. Und wie unser geliebter Bruder schon betete, alles stimmt überein, weil du geredet und gewirkt, gerufen, gesandt hast, o Herr. O, wir danken dir dafür. Mein Gott, wer soll es wagen, dich lächerlich zu machen? Du bist über alles erhaben, voller Majestät und Herrlichkeit. Wir danken dir dafür. Auch in unseren Tagen hast du dafür gesorgt, dass eine klare Verkündigung, ein klares Verständnis deines Redens in Übereinstimmung mit allen Propheten und Aposteln deinem Volke geschenkt wurde. Ach, wir danken dir, wir preisen dich, wir beten dich an. Nimm uns alle hin, segne uns, treuer Herr, Schaff etwas ganz Neues. Wir möchten die Botschaft der Rettung, des Heils, der Belehrung und den prophetischen Teil ausgewogen hinaustragen, o Herr, dass noch viele erreicht werden und hinzukommen, dir, dem lebendigen Gott, sagen wir Dank für alles. In Jesu Namen. Amen.